wirklich im Mittelpunkt bist in unserem Herzen. Segne den Storch für das, was er uns jetzt rüberbringen will. Amen.
Das war super, danke. Super bequem aus, Ferry. Auf jeden Fall hast du wahrscheinlich die meisten Sitzkissen da. Ne? Also falls ihr noch Sitzkissen haben wollt, fragt einfach den Ferry, müssten wahrscheinlich noch ein paar da sein neben ihm. Ja, ich freue mich, heute hier predigen zu können. Letzte Woche hatte ich das noch nicht geschafft, da ging das leider nicht und ich freue mich dann immer wieder hier zu sein. Heute habe ich dummerweise tierische Halsschmerzen, ich hoffe, das merkt man nicht. Also ich hoffe, euch stört es weniger als mich, sagen wir es mal so. Gerade noch mir so eine Hammer-Tablette hier geschenkt gekriegt und war eine sehr interessante Erfahrung. Wenn ich das Ding dann halb aufgelutscht hatte, habe ich meine Zunge nicht mehr gespürt und bei 3/4 war der Gaumen weg und mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, ob ich einen Unterkiefer habe. Alles so voll Eukalyptus-mäßig, ich fühle mich hammererfrischt und hoffe mal, dass sich das auf die Predigt positiv auswirkt. Naja, wird schon. Ich habe ja letztes Mal vor 2 Wochen schon angefangen, über Vision zu predigen, über unsere Vision, und das möchte ich gerne heute nochmal machen. Vermutlich weiß irgendwie jeder, der zu uns gehört, mittlerweile irgendwie schon, was unsere Vision eigentlich ist, aber trotzdem werde ich sie nochmal hier overhead-mäßig projizieren. Ist diesmal sogar richtig rum, oder? Da habe ich lange für geübt. Jetzt hat's geklappt. Halleluja. Ja, das war echt ein komisches Gefühl, so zum ersten Mal über Visionen zu predigen, weil ich dachte, irgendwie hatte ich immer so das Gefühl, ja, Predigten müssen ja eigentlich irgendwie immer total Wort Gottes zentriert sein. Und eigentlich ist das ja auch so mein Ding, irgendwie eher die Bibel rüberzubringen, und dachte irgendwie, ob das überhaupt richtig ist, irgendwie über Visionen zu predigen, ob das in Gottesdienste gehört oder vielleicht eher ein GEMA-Thema ist. Das ist verführend, das Ding. Ich hoffe, ich mache ja nichts Ernsthaftes kaputt. Ich habe irgendwann mal in Münster gepredigt und dann irgendwie die halbe Dekoration da zerstört. Versehentlich natürlich. Irgendwie alle Effektgeräte umgestoßen. Und zu Schluss ist dann irgendwie noch so ein Regal von der Wand gefallen. Und es war alles furchtbar peinlich. Also so peinlich, dass ich mich jetzt schon wieder traue, es zu erzählen. Na egal. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall war da so viel positives Feedback nachher, dass ich mir dann dachte, okay, es war wohl doch in Ordnung, mal darüber gepredigt zu haben. Und ich möchte das gerne weitermachen. Als ich so nachgedacht habe in den letzten 2 Wochen über die Vision, ist mir immer ein Satz in den Kopf gekommen von Jesus aus einer Predigt aus Matthäus 11, 3 Verse nämlich insgesamt. Matthäus 11, Verse 28 bis 30. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und ich stelle mir das so vor, dass das vielleicht so eine Situation für Jesus war, wo Gott einfach durch was total Alltägliches mit ihm geredet hat. Ich denke, das kennen wir wahrscheinlich die meisten von uns. Man sieht irgendwie jeden Tag die gleichen Sachen, wenn man aus dem Fenster guckt, und alles ist irgendwie einigermaßen bedeutungslos und langweilig. Und irgendwann guckt man auf diese gleichen Dinge und Gott spricht zu einem und erklärt einem durch ein vorbeifahrendes Auto oder irgendwelche Blumen auf der Wiese auf einmal irgendwie etwas über das Reich Gottes. Und man ist total geflasht und wundert sich, dass einem das vorher nie aufgefallen ist. Und es ist einfach geil, irgendwie in dieser alltäglichen Sache etwas erlebt zu haben. Und so ungefähr stelle ich mir das auch bei Jesus vor, dass er da vielleicht irgendwie gerade auf Predigtreise war, irgendwo da in Palästina rumgelaufen ist, überall das Reich Gottes gepredigt hat, ein paar Dämonen ausgetrieben hat, Kranke geheilt hat, was man halt so macht als Prediger. Und irgendwann hat er vielleicht eine kleine Pause eingelegt, hat da am Straßenrand gesessen oder an einem Feldesrand, seinen Döner gegessen und sein Wasser getrunken. Ich habe ehrlich überlegt, was die Leute damals gegessen haben werden, aber ich glaube, Döner wird es wahrscheinlich damals auch schon gegeben haben. Ist ja auch irgendwie so ein nahöstliches Essen, also irgend sowas in der Art wahrscheinlich. Und vielleicht hat er dabei einem Bauern zugesehen, der sein Feld gepflügt hat oder so ein Karren ist an ihm vorbeigefahren. Und er hat auf einmal irgendwie eine Einsicht gekriegt in Dinge, über die er reden kann. Und es war damals einfach so, dass man idealerweise ein Feld gepflügt hat, indem man zwei Ochsen genommen hat und sie vor einen Pflug gespannt hat. Und das war mit den Karren nicht anders. Idealerweise hat man einfach zwei Ochsen vor so einen Karren gespannt und ist dann damit irgendwie durch die Lande gezogen und gefahren. Ich habe damals mal irgendwie so einen Playmobil-Leiterwagen gehabt, der mir das ganz schön gezeigt hat. Das war nämlich auch so ein Leiterwagen, wo dann zwei kleine Ochsen drin waren. Und da habe ich immer gerne mit gespielt und da habe ich mich jetzt nochmal dran erinnert, was das für schöne Zeiten waren. Und so hatte ich auch so meine nostalgischen Momente bei der Predigtvorbereitung. Das war unheimlich toll. Naja, und irgendwie, ich denke, Jesus wird das vor Augen gehabt haben, als er darüber gepredigt hat. Und so ist es doch ganz interessant einfach, dass Jesus dann nicht sagt, Leute, kommt her, ich habe ein Joch auf meinen Schultern, eine schwere Last irgendwie des Reiches Gottes und da habe ich keinen Bock mehr drauf, das zu tragen und deshalb, du da vorne, komm doch mal bitte und nimm mir dieses Joch ab, jetzt trägst du das Ding einfach mal. Ich meine, wenn das so wäre, würde wahrscheinlich keiner gerne Christ werden wollen, aber so ist es eben auch nicht, sondern Jesus sagt, hey, in der Welt ist es manchmal schwer. Da läuft man rum und hat schwere Lasten irgendwie und es ist anstrengend, da drin zu leben. Aber kommt doch zu mir, macht doch bei mir mit. Mein Joch ist sanft und es ist leicht. Und ich lege das Bild einfach so aus, dass Jesus eben nicht sein Joch abgibt, sondern dass wir einfach zusammen mit Jesus dienen. Dass wir zusammen mit Jesus arbeiten, wie diese beiden Ochsen zusammen sind und den Karren tragen. So soll es irgendwie im Reich Gottes auch sein, dass wir nicht irgendwie alleine das Reich Gottes bauen, sondern dass wir es mit Jesus zusammen machen, dass wir der zweite Ochse quasi sind. Und Jesus sagt, hey, ich habe hier noch einen Platz frei, lass uns das doch einfach zusammen machen. Und das ist es eben auch, was mir bei unserer Vision immer wieder einfällt oder was mir generell irgendwie bei Vision und Reich Gottes einfällt, dass einfach immer zwei Sachen dazugehören, wenn das Reich Gottes sich ausbreiten soll, dass es unheimlich wichtig ist, dass wir unseren Teil machen als Menschen und dass es aber genauso wichtig ist, dass Gott seinen Teil macht als Gott. Und in unserer Vision ist das so und überhaupt im geistlichen Leben ist es eben so, dass wir als Menschen einiges machen können, aber es gibt auch unheimlich vieles, was wir nicht machen können. Und Gott ruft uns nicht auf, irgendwie so seinen Teil zu machen, sondern Gott sagt einfach, macht euren Teil. Und das sieht dann so aus wie, ja, ein blödes Beispiel vielleicht, aber eins, das ihr vielleicht gut nachvollziehen könnt, wie wenn man eine Party macht. Ich vermute mal, dass die meisten von euch schon mal auf einer Party gewesen sind und wahrscheinlich auch die meisten von euch schon mal eine oder andere Party veranstaltet habt. Und dass euch das auch aufgefallen sein wird, es gibt Partys, die sind total geil und es gibt Partys, die sind einfach scheiße. Und nachher weiß man unheimlich oft nicht, woran das eigentlich gelegen hat, dass eine Party gut war oder dass sie einfach schlecht war. Und manchmal ist das so, man hat etwas geplant, so bei Hochzeiten ist das zum Beispiel so, oder bei anderen Feierlichkeiten auch. Man gibt sich richtig Mühe und macht irgendwie schon 3 Wochen vorher die Gästeliste aus seinen 135 besten Freunden, die unbedingt kommen sollen. Und dann gibt man sich Mühe, 2-3 Tage vorher irgendwie schon den Raum zu schmücken und überall Girlanden aufzuhängen und Kerzen zu kaufen und irgendwie Salat zu machen. Na, nicht 3 Tage vorher, den macht man am gleichen Tag. Aber man haut richtig rein, damit diese Party cool wird. Man fährt wieder zum Getränkeladen und kauft die ausgefallensten, exklusivsten Getränke, damit man nicht nur Mineral- und Leitungswasser da hat, sondern damit auch ein paar coole Sachen da sind. Man lädt den besten DJ ein, den man kennt und veranstaltet einfach eine Hammerparty. Und dann kommen die ganzen Leute und es wird ein totaler Flop. Es kommt irgendwie überhaupt keine Stimmung auf. Und am Ende sitzt man da, irgendwie um 11:30 ist der letzte Gast gegangen, hat nur so ein bisschen Smalltalk gegeben. Keiner hat getanzt. Na gut, irgendwie einer hat dann irgendwie sich einmal so schlängelnd über die Tanzfläche bewegt, aber das war auch nicht so richtig tanzen. Und man sitzt da irgendwie vor seinen 3 Kilo Avocado-Creme und ist unheimlich traurig und fragt sich, scheiße, woran hat das denn eigentlich gelegen? Und dann gibt's irgendwie so, das ist nicht witzig. Entschuldigung. Ich wollte jetzt keine Erinnerungen aufrühren. Ich glaube, ich werde mir das merken und auf keinen Fall zu einer Party kommen, die du veranstaltest. Naja, und dann gibt's halt so diese anderen Partys, wo man sich gar nicht drauf vorbereitet hat. Irgendwie so dieser typische runde Geburtstag, irgendwie so 30. Geburtstag und irgendwie alles total scheiße. Und man denkt sich, nee, feiern auf keinen Fall und holt sich dann irgendwie so ein B-Movie aus der Videothek und setzt sich irgendwie um 18.30 Uhr im Schlafanzug mit jede Menge Weltschmerz vor den Fernseher und guckt Frankensteins Rache. Und dann irgendwann klingelt es um 19 Uhr und irgendwie der erste Kollege ist da und hier Flasche Sekt mitgebracht und du wirst heute 30 oder 20, weiß ich auch nicht mehr genau. Und lass uns noch ein bisschen feiern. Und es kommen irgendwie immer mehr Leute und man hat immer noch seinen Schlafanzug an. Und es ist irgendwie total cool und man weiß nicht, es ist einfach irgendwie eine gute Party und man holt die Kuschelrock-CD raus und legt sie da ein und die 80s-Hits und eigentlich ist alles total grottig und fürchterlich und um 12 Uhr muss man nochmal losgehen, eine Tanke suchen, um Cola zu kaufen, weil man gar nichts da hat. Aber es ist einfach eine Hammerparty und morgens um 5:30 gehen die letzten Gäste. Hey, und genau so ist es doch eigentlich auch, wenn man über das Reich Gottes redet und wie Gemeindebau. Es ist einfach sehr vieles da, wo man überhaupt nichts dran machen kann. Man kann sich irgendwie Mühe geben und man kann gute Gottesdienste machen und sich vorbereiten und ein Hammer-Hauskreiskonzept auf die Beine stellen und ein Seelsorgeteam und was weiß ich was. Aber wenn Gott irgendwie nicht dabei ist und wenn Gott da nicht auch das Ganze segnet, dann bringt es unterm Strich gar nichts und es kommt irgendwie nicht das dabei raus, was eigentlich bei rauskommen soll. Und ich denke, irgendwie das, was wir als Menschen machen können, ist letzten Endes, dass wir Gott ein Gefäß geben. Und wir haben gesagt, dass unsere Vision, dass das so drei Richtungen sind, dass wir uns hin zu Gott bewegen wollen, dass wir uns hinaus in die Welt bewegen wollen und dass wir uns hinein in die Gemeinschaft bewegen wollen. Und überall ist etwas, was wir als Menschen machen können, aber letzten Endes können wir Gott nur ein Gefäß bieten. Wir können uns gut vorbereiten, wie gesagt, und Hauskreise machen und wir können irgendwie gute Konzerte und Partys und weiß ich was nicht alles machen. Aber letzten Endes sind wir davon abhängig, dass Gott auch wirklich etwas macht, sonst wird das irgendwie nichts geben. Und ich erinnere mich noch dran, so die ersten Jahre, stimmt, die ersten anderthalb Jahre, haben wir immer vor dem Gottesdienst gebetet und ich habe eigentlich jedes Mal das gleiche Gebet gesprochen, bis mir das schon selber langweilig geworden ist. Und habe jedes Mal gesagt, Gott, wir geben dir hier ein Gefäß in diesem Gottesdienst und wir geben echt unser Möglichstes. Und bitte, Heiliger Geist, komm doch und erfülle dieses Gefäß. Mach doch irgendwie, dass unsere Mühe nicht vergebens war. Komm doch irgendwie da rein und mach, dass es voll wird und dass etwas Gutes irgendwie da rauskommt. Und das ist ein Gebet, das Gott mir sehr häufig beantwortet hat. Aber was mir auch einfach irgendwie sehr wichtig ist, um mir das zu sagen, wir können irgendwie eine Struktur liefern mit unseren menschlichen Möglichkeiten, aber Gott muss es wirklich erfüllen. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch die Verantwortung, die wir als Menschen haben. Denn normalerweise ist es ja schon so, wenn man eine Party liebevoll vorbereitet, dass es dann auch ziemlich geil wird. Und umgekehrt, wenn man es ganz schludrig macht, wird es auch meistens ziemlich grottig. Und so ist das eigentlich unsere Verantwortung als Menschen, dass wir alles geben, was wir können, damit Gott wirklich ein Gefäß vorfindet, wo er was machen kann. Und früher ist das einfach so gewesen in den Häusern, also da hat es immer Zisternen gegeben, weil es irgendwie unheimlich wenig Regen gegeben hat und deswegen hatten die Leute damals alle irgendwie einen großen Wassertank im Keller, sag ich mal, irgendwie so einen Keller, den man einfach mit Wasser volllaufen lassen, wenn es geregnet hat. Und ungefähr so ist es eben auch, wie Gemeindebau funktioniert. Wir stellen Gott unsere Zisterne zur Verfügung und warten darauf, dass es regnet. Und wie ärgerlich wäre das, wenn Gott Regen schenken wollte und keiner wäre vorbereitet. Wie ärgerlich wäre das, wenn Gott echt Wunder tun wollte und richtig irgendwie rappeln wollte und wir würden uns nicht treffen und wir hätten irgendwie keine Strukturen dafür und könnten diesen Segen Gottes nicht auffangen. Ich denke, das wäre richtig scheiße. Und so ist es das, was ich gerne heute sagen möchte und was mir unheimlich wichtig ist, dass wir alles geben wollen, was menschlich möglich ist, um zu erleben, dass Gott alles geben kann, was göttlich möglich ist. Ich habe da vor Jahren mal, ich weiß gar nicht mehr wo, Entschuldigung, bin etwas kurzatmig. Verbannen lassen? Achso, das war ja gar nicht von mir. Hab da vor Jahren mal, weiß gar nicht mehr wo, ein Märchen gehört, ein indisches Märchen. Ich glaube, das war in irgendeiner Gemeinde, in einem Gästegottesdienst oder so. Und das ging so. Ein Maharaja hat Geburtstag. Und Maharaja, fürchterlich reicher Typ, ungefähr sowas wie ein König, in Deutschland früher gewesen ist, so jemand mit einem riesigen Palast und einem ganzen Keller voll Edelsteine, Gold und Sklaven, also so jemand, der wirklich alles hat. Und es heißt also, dieser Typ hat Geburtstag und jeder im Land muss ihm ein Geschenk machen. Und er zieht jetzt irgendwie mit seiner Kolonne aus weißen Elefanten und jede Menge Leibgarde durch die Stadt und überall sitzen die ganzen Leute von seinem Königreich und müssen ihm jetzt etwas schenken. Und dann kommt die Leibgarde unter anderem halt auch zu einem armen, alten Mann, der ein echter Bettler ist. Und er sitzt irgendwie am Straßenrand und hat nur noch eine einzige Schüssel Reis. Und er sieht den Maratscha da irgendwie vorbeiziehen, stinkreich der Kerl, und denkt sich, na gut, wenn ich ihm schon was schenken muss, weil es das Gesetz so will, will ich das machen, aber wenigstens wenig. Und er nimmt ein einziges Reiskorn und legt es da in die Sammelbüchse und dieser Geschenke-Eintreiber geht weg. Und nachher guckt er irgendwie, als der Maratscha vorbeigezogen ist, guckt er nochmal irgendwie in seine Reisschale und sieht da, dass statt des Reiskornes ein kleiner Diamant da drin liegt und ärgert sich tierisch darüber, dass er nicht alles gegeben hat. Und er denkt sich, meine Güte, wenn ich das doch vorher gewusst hätte, irgendwie, dass der so drauf ist, dann hätte ich doch alles gegeben, dann hätte ich noch meine ganzen Reis gegeben und die Schale noch dazu und die Schuhe brauche ich auch nicht, hätte ich auch noch da reingetan und meine Klamotten wäre ich halt eine halbe Stunde nackt, aber egal, dann hätte ich ihm doch alles gegeben. Hey, und ich glaube irgendwie, dass es manchmal irgendwie genauso ist mit Gott. Dass Gott ein unheimlich reicher Typ ist, ich glaube, darüber braucht man nicht zu diskutieren. Irgendwie Gott gehört die ganze Welt. Und wie der Psalm sagt, dass es nichts gibt, was Gott nicht gehört. Aber auf der anderen Seite steht auch unheimlich viel in der Bibel darüber, dass wir doch Gott irgendwie alles geben sollen, was wir haben. Irgendwie, dass wir mit allem, was wir sind, uns irgendwie auf Gott werfen sollen. Und ich denke, die Erfahrung, die viele von uns gemacht haben und die ich auch selber immer wieder gemacht habe, ist, wenn ich Gott meine kleinen Sachen gebe, die ich habe, dass ich nachher irgendwie was zurückkriege, was unheimlich viel, viel wertvoller ist, was kostbarer ist irgendwie als alles, was ich vorher gehabt habe und dass ich mir sage, Mensch, es hat sich wirklich gelohnt, irgendwie Gott etwas zu geben. Es hat sich gelohnt, wie meine Zeit, mein Geld, meine Energie, meine Nerven, meine Liebe irgendwie hinein zu investieren, weil letzten Endes etwas wirklich Gutes dabei herausgekommen ist. Und das ist es eben, irgendwie, dass wir unseren Teil tun, irgendwie, dass wir bereit sind, irgendwie alles, was wir haben, irgendwie hinein zu investieren und nachher irgendwie zu sehen, dass Gott viel, viel zurückgibt. Naja, und wenn ich so drüber nachdenke, was so diese Vision ist, und ich mache jetzt mal den Satz wieder aus, dann will ich eigentlich gar nicht so theoretisch darüber predigen. Wenn man so einen Satz so vor sich hat, da ist viel drin, da ist viel irgendwie im kleinen Raum komprimiert und es klingt manchmal irgendwie schon so ein bisschen klinisch. Aber wenn ich so drüber nachdenke, was es eigentlich ist oder was für mich irgendwie Gemeinde ist und warum ich irgendwie Gemeinde baue, dann fällt mir immer wieder auf, dass ich es eigentlich mache, weil ich Heimat suche in dieser Welt. Und dass eigentlich irgendwie der Grund, warum wir Jesus Freaks machen, derjenige ist, irgendwie, dass wir eine geistliche Heimat haben wollen, wo Leute wie wir das machen können, was sie wollen und dabei Christ sein können. Ich glaube, das ist irgendwie letzten Endes wirklich der Grund hinter dem Ganzen, warum wir das tun. Und ich erinnere mich so dran, das erste Mal, wo ich das so empfunden habe, das war damals noch in Wetter, als wir so unsere erste Jesus-Freaks-Gruppe hatten, Jehova Hardcore hieß das damals. Da hatte ich eine Ausbildung gemacht, gerade zum pharmazeutisch-technischen Assistenten in Hagen. Und hatte mal eine ganz schreckliche Lehrerin, für die immer einen Hals auf mich hatte. Und ich habe die echt gehasst, die Frau. Und ich bin einmal irgendwie dann in so einen Gottesdienst gekommen, den haben wir immer Sonntagnachmittags gehabt und ich hatte einen unheimlichen Hals auf diese Frau und irgendwie den ganzen Tag gingen schon irgendwie so Szenarien irgendwie so vor meinem Auge her, wie ich die jetzt irgendwie auf unangenehme Weise zu Tode bringen könnte. Damals war ich noch irgendwie nicht so, ja. Na egal, auf jeden Fall waren da irgendwie so viele Gedanken und es war für mich unheimlich, ist das Gefühl von Heimat, irgendwie reinkommen zu können in unseren Gottesdienst und das einfach mal alles loswerden zu können. Und einfach mal irgendwie sagen zu können, Mensch, die Woche war echt scheiße. Und diese Frau geht mir so auf die Üd. Und ich habe irgendwie so einen Hals auf die alte Üd. Und ich würde so gerne mal Üd. Und keiner war irgendwie schockiert. Und keiner hat gesagt, Mensch, Bruder, solche Gedanken darf man doch nicht haben. Das ist doch unchristlich. Das ist doch schrecklich. Du sollst doch deine Feinde lieben und auch diese Frau. Und keiner ist irgendwie hektisch geworden oder so. Sondern es war einfach nur irgendwie das Gefühl da, ja, es passt. das sind meine Geschwister und ich kann da wirklich so sein, wie ich irgendwie gerade bin. Ich kann irgendwie das rüberbringen, was mich nervt und konnte dabei sogar noch rauchen. Und das war einfach irgendwie richtig cool, irgendwie zu merken, das ist wirklich Heimat und diese ganzen fiesen Sachen kann ich irgendwie erstmal draußen ein bisschen an der Tür lassen. Und wir können einfach darüber beten, wir können darüber reden und nachher hat Gott auch unheimlich viel irgendwie an meinem Herzen gemacht. Und das ist es eigentlich, was für mich Jesus Freaks ist. Es ist irgendwie dieses Gefühl, dass die Welt draußen manchmal ganz schön gemein zu einem ist. Dass es echt nervig sein kann, irgendwie zur Schule zu gehen, dass es schlimm sein kann, irgendwie mit den Eltern dauernd Streit zu haben oder dass es auf der Arbeit oder eben auf keiner Arbeit oder keine Ahnung, wie richtig ätzend sein kann. Und dass es gut ist, als Christ eine Heimat zu haben, eine Familie zu haben, eine Gemeinde zu haben, wo man hingehen kann und einfach so sein kann, wie man ist, ohne gleich eine Grundsatzdiskussion über lange oder kurze Haare zu führen oder über Rauchen oder nicht rauchen und trinken oder nicht trinken, sondern wo es wirklich möglich ist, irgendwie mit anderen Christen Gott nachzufolgen und zu erleben, dass er uns Stück für Stück freisetzt. Hey, und das zieht sich durch diese Vision in allen Teilen. Das, was ich jetzt gerade angesprochen habe, das war vielleicht so der Gemeinschaftsaspekt. Aber ich habe mich auch immer irgendwie nach einer Gemeinde gesehnt, wo es möglich ist, Gott mit einer Nebelmaschine anzubeten. Keine Ahnung, ob das klappt irgendwie, aber Nebel im Gottesdienst, ey, das ist doch der Hammer, das ist doch richtig cool. Oder irgendwie in Gottesdienste kommen und überall sind irgendwie so diese hellen, bunten Lichter und irgendwie Schlagzeuge und Krach und so. Ich meine, das war echt immer was, wo ich mich nachgesehnt habe, wo ich gedacht habe, das ist doch der Hammer. Und irgendwie so einen Ort zu haben, das war echt immer mein größter Wunsch. Oder wenn wir darüber reden, irgendwie, dass wir nach draußen gehen wollen, irgendwie, dass wir Menschen für Jesus erreichen wollen, hatte ich früher irgendwie immer das Gefühl, dass ich öfter mal in Gemeinden war, wo dann auch Pastor gesagt hat, hier, ihr müsst irgendwie alle einen mitbringen, sonst kommt ihr hier nicht mehr rein. Also ganz so schlimm war es nicht, aber so nächsten Sonntag Gästegottesdienst und ihr müsst alle einen mitbringen. Und ich habe mich irgendwie immer so ein bisschen geschämt und habe mir gedacht, so, ich will eigentlich irgendwie gar keinen von meinen Kollegen hier hinbringen, weil die das nicht gut finden und weil ich es eigentlich selber nicht so toll finde hier. Und deswegen will ich das eigentlich gar nicht. Und ich habe mir gedacht, Mann, wie cool wäre das, irgendwie eine Gemeinde zu haben, die so ein Ort ist, wo man als Ungläubiger überhaupt nicht auffällt. Wo man hingehen kann und Musik hören kann, Bier trinken kann, wieder gehen kann und da bleiben kann oder nicht oder wie auch immer. Und wo das nicht irgendwie total peinlich und spackig ist, jemanden mitzubringen, sondern wo es in Ordnung ist. Hey, und alle diese Sachen zusammen, und ich könnte da jetzt noch eine Stunde drüber reden, will ich aber nicht, das würde zu lange dauern, aber alle diese Sachen zusammen macht für mich diese Vision aus. Und ich glaube, dass es sich wirklich lohnt, dafür etwas zu investieren. Und ich glaube, dass es wirklich der Traum ist, wo ich bereit wäre, irgendwie mein letztes kleines Reiskorn hinein zu investieren in diese Schüssel, wo ich bereit wäre, wirklich alles irgendwie zu geben, damit das Wirklichkeit wird. Und es ist tatsächlich so, irgendwie, dass ich mich nach wie vor, obwohl ich hier seit 5 Jahren mittlerweile fast bin, eigentlich auf jeden Gottesdienst freue. Dass es immer wieder so ist, wenn ich irgendwie unterwegs bin und woanders predige, dass ich mir dann denke, ach Mann, wie mag das jetzt in Remscheid sein? Und sofort irgendwie am nächsten Morgen einen anrufe und frage, hey, wie war der Gottesdienst? Wie viele Leute waren da? Was für eine Band? Und wie war die Predigt und so weiter? Weil ich mich einfach gefreut hätte, da zu sein. Oder ich dachte jetzt neulich mal dran, wie Flatus hier mal gespielt haben. Ich weiß nicht, war einer von euch da? Und ich war auf dem Gießen-Treffen, irgendwie JFI-Gesamttreffen und immer die ganze Zeit auf die Uhr geguckt und mir gesagt, Mann, ich muss den Kultschock, ich muss Flatus noch sehen, ich habe da irgendwie voll Bock drauf. Und dann irgendwie mit halsbrecherischer Geschwindigkeit nach Hause gefahren und dann war da dieses 100-Schild auf der Autobahn und ich bin aber 160 gefahren. Da habe ich mir gesagt, Mann, Gott, mach, dass keine Blitze da ist, weil ich muss unbedingt irgendwie zurück in Kultschock. Ich habe echt Bock darauf, da zu sein. Ich habe Bock darauf, das irgendwie noch mitzukriegen, weil das irgendwie meine Familie ist und meine Musik und weil das irgendwie richtig nett sein wird. Oder wenn ich woanders gepredigt habe und ich schaffe es danach, irgendwie gerade noch in Gottesdienst zu kommen, irgendwie ist das jedes Mal, irgendwie die Tür aufmachen und ich merke, das ist ein Stück Heimat. Sogar dieser fiese Kultschockgeruch, den ich also morgens in meinen Kleidern gar nicht so gerne rieche, aber irgendwie ist es erstmal wie ein Stück Heimat, irgendwie den Laden aufzumachen und dann kommst du hier rein und es ist wirklich irgendwie zu Hause sein. Und ich merke einfach, hey, dass es das ist, was ich mich immer, wonach ich mich immer gesehnt habe, was ich mir immer erträumt habe und wo ich nach wie vor sage, da bin ich bereit, alles für rein zu investieren. Hauptsache, wie das Gott es segnet. Hauptsache, ich gebe Gott die Möglichkeit, seinen Segen weiter auszuschütten, weil darauf habe ich richtig Bock. Yeah. Und vielleicht noch ein allerletztes, dann nicht auch zu Ende. Ich freue mich auch schon sehr auf den Lobpreis heute. Was? Ich hoffe, dass diese ganzen fiesen Kommentare nicht über das Raummikro aufgenommen werden und danach noch auf der Kassette drauf sind. Wäre peinlich. Noch ein letztes, und wie ganz am Anfang habe ich das gesagt, dass Jesus diese Einladung ausspricht und sagt, hey, mach doch bei mir mit. Und ich weiß nicht, vielleicht sind ein paar Leute hier, du bist vielleicht zum ersten Mal hier und hast auch mit Jesus irgendwie gar nichts am Hut. Und dann möchte ich das gerne nochmal sagen, wie das diese Einladung heute noch gilt, dass Jesus echt Bock drauf hat, etwas mit Menschen zusammen zu machen. Und dass es möglich ist, irgendwie diesen Jesus kennenzulernen, von dem wir hier reden und der im Zeugnisteil gerade irgendwie erzählt worden ist. Dass es immer noch irgendwie möglich ist, mit ihm zusammen gemeinsame Sache zu machen und aus dieser Welt hier herauszutreten. Und es ist wirklich so, dass die Welt manches Mal unheimlich ätzend ist und dass Gott uns eine Heimat geben möchte. Und dass die Heimat nicht erst im Himmel sein wird, sondern dass die Heimat auch hier schon auf der Erde sein wird. Und dass es echt eine richtig coole Sache ist, mit diesem Jesus zu leben. Und falls jemand Bock hat, den kennenzulernen, sprich mich doch einfach nachher an. Okay, Amen.